ein spirituelles Ereignis, dem beiwohnen zu können. Wir sind also sehr vom Glück begünstigt, heute eine solche Zeremonie machen zu können, und es gibt keinen besseren Tag als den heutigen Tag. Ich möchte auch zum Anfang dieser, bevor ich anfange, über die Bedeutung der Einweihung zu sprechen, möchte ich euch sehr gerne einen Punkt machen. Was ihr jetzt sehen werdet, den Ablauf, das Feuerjakya, die Worte des Priesters, ist etwas, was schon seit Tausenden von Jahren so ausgeübt wird. In der vedischen oder besonders der Vaishnava-Tradition. Und indem wir an dieser Zeremonie teilnehmen und sie genauso machen, wie sie uns Srila Prabhupada gegeben hat, als das Glied dieser Parampara, in der wir stehen, der Schüler-Nachfolge, werden wir alle einen Raum betreten, einen Raum, den die Tradition für uns bereithält und der geöffnet wird durch einen Acharya, wie Srila Prabhupada ist. Wir sind also, um es einmal so auszudrücken, im Begriffe, eine Reise zu machen in eine hochspirituelle Kultur, die vedische Kultur. Und wenn wir uns Mühe geben, diese Zeremonie so zu machen, wie sie gemacht wird, wenn wir im Bewusstsein dabei sind als Teilnehmende, besonders wenn wir eingeweiht werden und uns nach den Dingen richten, die wir im Verlauf dieses kleinen Vortrages erzählen werden, werden wir plötzlich in Kontakt kommen mit etwas viel Größerem, als wir es erahnen. Einer Tradition, in der Krishna erscheint. So, deswegen bin ich sehr froh, dass wir alle zusammen, ob wir nun eingeweiht sind oder ob wir eingeweiht werden, ob wir die Einweihung geben, ob wir der Priester sind, selbst das Feuer, was hier gerufen wird, wir alle zusammen treten in einen Raum hinein, einen geheiligten Raum, der durch die Tradition so gegeben wird. Und in diesem Raum haben wir die Möglichkeit, Krishna zu begegnen. Das ist die Bedeutsamkeit dieser Zeremonien. Es sind gleichsam Brücken aus der materiellen in die spirituelle Dimension. Gut, ich möchte heute, weil wir mitten im Seminar sind und aufnahmebereit sind, und ein bisschen über die wichtigen Grundsätze bei der Einweihung sprechen. Lasst uns zuerst die Mantren sprechen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Vrishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pashyacharye Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Vakravinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna. Sascha, ich darf dich vielleicht bitten, das Fenster zuzumachen. Wir machen es dann gleich wieder auf, aber klingt ja manchmal wie bei der Eisenbahn hier. Hare Krishna. Bitte hört sehr genau zu, denn ich habe lange darüber nachgedacht, was ich euch heute berichten möchte. Und seid so gut und nimmt das auf mit viel eigenem Nachdenken und bringt es zur Anwendung. In dem Chaitanya Charitamrita gibt es einen sehr wichtigen Shloka, der unsere Situation in dieser Welt beschreibt. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Lata Beach. Die Situation des Lebewesens aus spiritueller Sicht gesehen ist so, dass es sich auf einer Reise befindet. Eine Reise, die nicht nur auf diesem winzigen, unbedeutenden Planeten Erde ausgeübt wird oder getan wird, sondern eine Reise, die es durch das ganze Universum hindurch führt. Diese Reise hat sicherlich sehr viel zu tun mit der Evolution, wie sie im vedischen Sinne verstanden wird. Nämlich, dass wir alle die Möglichkeit haben, entweder Fortschritte zu machen oder zurückzufallen. Wir können Fortschritte machen, indem wir unser Bewusstsein erweitern und dann verschiedene Lebensformen annehmen, die uns die Möglichkeit geben, zu unserem erhobenen oder in unserem erhobenen Bewusstsein zu handeln. Diese Evolutionsreise nun führt das Lebewesen von Planeten zu Planeten, von Lebensform zu Lebensform, bis es schlussendlich die menschliche Lebensform erreicht. In dieser Lebensform ist es möglich, einen ganz entscheidenden Quantensprung in der spirituellen Entwicklung zu machen. Nämlich hin in die Reise in die spirituelle Welt zurück anzutreten. Nun ist es noch ein bisschen so, dass wir einen gewissen kleinen Unruhefaktor hier zu haben. Wir können ja, das Kind kann ja spielen woanders und dann kommen, wenn der Kirtan geht. So, diese Reise, die kulminiert in der spirituellen Entwicklung des Lebewesens, fängt an durch eine ganz bedeutsame Begegnung. Eine Begegnung, die so erhaben ist, dass man jedes Mal, wenn man daran denkt, einfach glücklich wird. Es ist die Begegnung, die wir haben mit Krishna. Krishna sieht uns, wenn wir sehr ernsthaft anfangen zu rufen: Krishna, ich möchte zu dir zurück, ich möchte wieder in die spirituelle Welt, ich will nicht einfach nur in dem Kreislauf der Geburten und Toten existieren, dann hört Krishna unser Rufen und schickt uns einen echten spirituellen Meister vorbei, der die Aufgabe erfüllt, uns mit Krishna zu verbinden, indem er uns ein ganz besonderes, ein Vorgang vermittelt, eine Möglichkeit vermittelt, unser Bewusstsein zu reinigen durch Wissen und durch hingebungsvolles Dienen und dann auf diese Weise zurück zu Krishna zu kehren. Der spirituelle Meister gibt uns diesen Vorgang, der in Wissen besteht, Wissen über Krishna, und dann auch in Abhideya, das heißt spiritueller Praxis, besteht. Und es steht dann an uns, aus diesem Vorgang etwas zu machen. 70% der Hare Krishna Bewegung macht nichts aus diesem Geschenk. 30% ungefähr erkennen dieses Geschenk an und machen etwas Großartiges in ihrem Leben daraus. Das ist so in allen Institutionen, dass viele einfach nur dabei sind und wenige einfach anfangen, richtig zu praktizieren. Das ist nichts Besonderes nur in dieser Institution, das findet man überall. So, dieser Vorgang wird interessanterweise mit einem sehr, sehr schönen Bild dargestellt. Es wird gesagt, man bekommt den Samen des hingebungsvollen Dienstes und soll diesen Samen in das Herz einpflanzen und dann als eine Art spiritueller Gärtner diesen Samen zur Blüte tragen. Das ist ein Bild. Der Same ist nichts anderes als Wissen über Krishna, man nennt das in der Sanskrit-Sprache Sambandha Gyan, und Abhideya, das heißt den Vorgang der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. in einer Einweihung geht es nicht so sehr darum, um einen Namen, einen neuen Namen oder eine neue Zugehörigkeit. Es geht in erster Linie um diesen Samen, Wissen über Krishna und den Vorgang Abhideya, man nennt es die spirituelle Praxis, die unter der persönlichen Führung eines spirituellen Meisters ausgeübt wird, wenn der Schüler interessiert ist, diese Führung zu nehmen. So, dieses Bild, ein spiritueller Gärtner zu werden, wurde sehr schön von Chaitanya Mahaprabhu zu Srila Rupa Goswami erklärt. Und ich möchte euch gerne dieses Bild heute erläutern, auf eine sehr schöne Art und Weise, wie ich es in einem Vorwort von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, kurz um Hari Bhakti Kalpalatika, gelesen habe. Devotee, der also den Samen des hingebungsvollen Dienstes bekommt, soll zu einem spirituellen Gärtner werden. Und er hat zwei Aufgaben: die Pflanze zu bewässern und die zweite Aufgabe, die Pflanze zu beschützen. Ich möchte über diese beiden Aufgaben kurz sprechen. Bewässern tun wir das Geschenk Krishnas, was uns durch den spirituellen Meister gegeben wird, also diesen Samen, indem wir ihn regelmäßig bewässern, wie ein richtiger Gärtner. Bewässern heißt, dass wir den Vorgang ausüben, der in erster Linie im Shravanam und Kirtanam besteht, über Krishna viel zu hören und Kirtanam zu machen, seinen heiligen Namen zu chanten. Und auch die Erzählungen, die wir über Krishna gehört haben, weiterzugeben und zu erzählen. Auf diese Art und Weise wird die Pflanze immer wachsen. Wer aufhört, über Krishna zu hören auf diesem Vorgang und aufhört, über Krishna zu sprechen und zu predigen, mag noch so eine große Position einnehmen, äußerlich gesehen. Aber seine Pflanze wird zum Stillstand kommen. Er wird nicht mehr weiter wachsen können, spirituell gesehen. So, wenn der Devotee dann also Shravanam Kirtanam macht, über Krishna hört und chantet, wird in ihm die Pflanze der Bhakti fängt zu wachsen, sie wird Blätter entwickeln, sie wird schließlich den Viraja durchbrechen, das ist die Grenze zwischen der materiellen und der spirituellen Welt, wird oft als Fluss dargestellt. Die Pflanze wird dann durch das Brahman, die unpersönliche Ausstrahlung des Herrn, wachsen und schließlich ihre Wurzeln in Paravyoma schlagen. Paravyoma ist eines der vielen Namen für die spirituelle Welt. Dort wird sie Zuflucht suchen bei einem Kalpa-Briksha-Baum. Kalpa-Briksha-Baum, das sind die Lotusfüße Shri Krishnas. Kalpa-Briksha heißt das, was die Wünsche erfüllen kann. Krishnas Lotusfüße sind das, was die Lotusfüße, was unsere spirituellen Wünsche erfüllen kann. Der Devotee, der also auf diese Art und Weise seine spirituelle Kultivation vorantreibt oder macht, besser, muss aber auch aufpassen, dass nichts mit dieser Pflanze geschieht. Nichts Unliebsames, dass sie nicht zerstört wird. Solange er in der materiellen Welt lebt, ist es durchaus möglich, dass diese spirituelle Pflanze Schaden nimmt. Genau wie eine Pflanze beschützt werden muss, muss auch die Bhakti Lata beschützt werden. Wir haben in Vrindavan ein Projekt, wo wir am laufenden Band Bäume pflanzen, noch und nöcher. Wir wollen Vrindavan ganz grün machen mit diesem Food for Life Projekt, heißt es. Und man weiß dort in Vrindavan, man muss jede Pflanze, die man macht, also pflanzt, einzäunen. Die sehen also wie in Vrindavan aus, wer das mal gesehen hat, ist total beeindruckend. Sie sehen also wie von Festem umgeben. Manchmal sind es Zementmauern, die da rumgebaut worden sind. Damit also bloß nicht diese Affen kommen, und die Ziegen und die Nilagaus und wer da alles so an wilden Tieren herumwildert. Dieser Zaun, der gebaut werden muss, um unsere hingebungsvolle Pflanze, ist nicht einfach nur ein Eisen- oder Zementzaun. Es ist die Gemeinschaft mit Devotees. Wir haben immer wieder festgestellt, dass die Devotees, die in der Lage sind, gute Gemeinschaft mit anderen Devotees zu pflegen, sehr leicht erleben können, wie die Pflanze vorangeht. Aber solche, die Schwierigkeiten haben, weil sie darauf bestehen, ihre bedingten Seiten noch weiter auszuüben und nicht ein bisschen im Ego verankert sind. Diese Devotees haben doch sehr große Schwierigkeiten. Man muss hier zu diesem Punkt sagen, dass es ein bisschen, dass dieser Punkt sehr sensibel ist. Wir alle haben gesehen, dass wir nicht mit allen Devotees auf gleiche Art und Weise spirituelle Nahrung aus ihrer Gemeinschaft legen. Manchmal kann es sein, dass die Gemeinschaft mit Devotees uns enttäuscht. Wie wir wissen, hat unsere Institution in den letzten Jahren auch Erschütterungen erlebt. Und so ist wenn man heute hört, Gemeinschaft mit Devotees pflegen ist sehr wichtig, dann kommt manchmal so ein Aber in einem vor. Es mag sein, dass wir manchmal enttäuscht sind von einigen bedingten Seiten bei Devotees. Bitte hört genau zu. Bedingte Seiten sind in dieser materiellen Welt immer da. Es mag sein, aber das Prinzip darf nicht aufgegeben werden. Wir müssen sehen, dass wir irgendwie Gemeinschaft mit Devotees pflegen können, die uns unterstützen. Was wir dazu lernen müssen, ist, dass wir untereinander spirituelle Gemeinschaft haben. Ich habe es gestern, wo wir einfach in den Gebirge saßen und so schön die Himalaya Hare Krishna Raga gechantet haben zusammen. Da hat man gemerkt, die Gemeinschaft mit Devotees, die funktioniert, wenn immer sie spirituelle Tätigkeiten machen. Einer von uns ist auf dem Berg gekraxelt. Das mag nicht jedermanns Sache sein. Aber was jedermanns Sache ist, ist zusammen zu chanten. Die heiligen Namen zu chanten. Die Hare Krishna Bewegung ist dann stark, wenn sie die Hare Krishna Bewegung ist. Das heißt, chantet und über Krishna spricht und so weiter. Sehr wichtig, dieser Zaun wird uns beschützen. Vor allen Dingen müssen wir uns hüten, wird gesagt, dass ein wildes Tier nicht einbricht. Wenn dieses wilde Tier durch den Zaun hindurch galoppiert, kann es die ganze Pflanze verrichten. Das ist, dieses wilde Tier wird mit einem verrückten Elefanten verglichen. Das heißt, das Vergehen gegen ein rein Devotee. Es ist auch sehr wichtig, dass wir als Schüler versuchen, nicht Vergehen gegen unseren spirituellen Meister zu unternehmen. Das ist sehr wichtig. Sonst, wenn das geschieht, wird die Beziehung plötzlich sehr schwierig und es ist nicht mehr möglich, dass Krishna sich so manifestiert in dieser Beziehung. Wir müssen unglaublich Acht haben vor dem verrückten Elefant. Der Vaishnava-Apparat und Guru-Apparat ist, ne, der heißt diese Sache. Gut, wir bekommen den Samen, unsere Aufgabe ist es, ihn zu bewässern und zu beschützen. Und eine dritte Aufgabe haben wir auch noch als Gärtner. Wir müssen sehen, dass nebensächliche Dinge, die mitwachsen in unserem spirituellen Leben, nicht die Kraft von der ursprünglichen Pflanze abziehen. Sehr oft sieht man das bei Devotees, die längere Zeit im spirituellen Leben als spirituelle Gärtner gehandelt haben. Die sind sich manchmal nicht ausreichend bewusst darüber, über die nebensächlichen, die Upashakas, die nebensächlichen Äste oder auch das Unkraut. Ich war für 3 Jahre ein Gärtner und habe so mein Taschengeld verdient, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam. Und ich kann euch sagen, man muss bei einem Baum die Nebenäste wegnehmen. Die tun nur Kraft nehmen und machen alles schwierig. Das ist ganz wichtig. Auch Unkraut, wenn man eine Pflanze hat, muss man das Unkraut wegtun. Die Devotees, die längere Zeit in einer Institution sind, haben sehr oft richtige Unkrautgärten, die sie pflegen. Da ist einmal die Wünsche nach materiellem Genuss, die sie ausüben, in der damaligen Zeit, als die Leute, sagen wir mal, noch in der Tradition wünschten, haben sie sich Befreiung vom materiellen Dasein gewünscht und wollten gar nicht mehr Krishna weiter dienen und so weiter. Ein anderes, das Unkraut, was sich immer einschleicht, ist schlechtes Verhalten. Die alten Angewohnheiten kommen zurück. Habt ihr bestimmt bei Devotee schon gemerkt, die längere Zeit im Prozess drin sind. Die beachten diesen Prozess nicht und kommen deswegen leicht wieder auf die materielle Ebene zurück. Ein anderer Punkt ist Grausamkeit oder Gewalt, indem man entweder ganz grobe Sachen tut, Lebewesen schlachtet, heißt es hier, also Tiere tötet, Hare Krishna, oder indem man neidisch auf andere ist. Das Neid ist die feinstoffliche Form von Gewalt, wusstet ihr das? Erst muss man Missgunst haben gegen jemanden, dann ist man böse auch, und dann handelt man schlecht. Wünsche nach Reichtum, Wünsche nach weltlicher Ehre und Ruhm, und Bhaktisiddhanta Sarasvati sagt, auch noch Overattention to small points of conscience. Eine übertriebene Aufmerksamkeit, was kleine Punkte des Conscience, was sagt man zu Conscience? Gewissen. Also das heißt, dass man wieder auf weltliche Art und Weise handelt. Nicht? Und nicht versteht, der Dienst zu Krishna ist das Wichtigste. So, auf diese Art und Weise, wenn der Devotee also ein bewässert, das heißt, hört über Krishna, beschützt, das heißt, ein Zaunbaum, Gemeinschaft mit Devotees hat und sich versucht, gegen das Vergehen gegen den reinen Devotees zu beschützen. Und wenn er auch weiterhin schaut, dass nicht nebenbei noch materielle Wünsche ausgelebt werden und er wieder auf der weltlichen Ebene tätig wird, dann wird etwas geschehen. 100%. Jeder, der das gemacht hat, wird das einmal erfahren. Die Pflanze wächst heran und irgendwann, wenn der Kontakt mit Krishna tatsächlich hergestellt wird, wenn der Devotee sich mehr und mehr bewusst wird über seine Beziehung zu Krishna, dann fängt die Pflanze an, eine Frucht zu generieren. Man nennt diese Frucht die Prema-Frucht, die Liebesfrucht. Das heißt, dass von der spirituellen Welt diese Frucht herunterfällt und dem Devotee-Gärtner in den Schoß fällt. Oder der Devotee-Gärtnerin. Was? Was ist los mit mir? Sagt der Devotee zu diesem Zeitpunkt. Ich fühle mich ja so anders im Krishna-Bewusstsein. Ich bin ja richtig ekstatisch auf meine alten Tage geworden. Und so weiter. Man nennt das, wenn die Frucht der Liebe dem Devotee zukommt, der in dieser Welt noch lebt, dass er die Swarup City erreicht hat. Die Vollkommenheit seiner eigenen Identität, nämlich Liebe zu Krishna. Später denn, wird die Pflanze, diese wunderbare Pflanze des hingebungsvollen Dienstes, eine sehr aktive Pflanze übrigens, den Devotee nehmen und in die spirituelle Welt bringen. Hare Krishna. Wenn man sich das in einem Bild vorstellen würde, würde man in futuristische Bilder plötzlich landen. Das brauchen wir vielleicht nicht tun, aber die Pflanze ist eine bewusste Pflanze. Der Bhakti Lata Beach nimmt den Devotee und bringt ihn an Krishnas Lotus. Hier bist du. Und das nennt man Vastu City. Nicht, dass der Devotee zurück zu Krishna gekommen ist. Es gibt also zwei Cities, zwei Vollkommenheiten im Krishna-Bewusstsein. Es gibt viele Vollkommenheiten, aber die, wenn man nur zwei finden wird, die Swarup City, das heißt, dass man sich über seine eigene Identität bewusst wird, als ein Teil Krishnas und Liebe für Krishna empfindet. Man ist dann noch in der materiellen Welt, in einem materiellen Körper. Und dann kommt die Vastu City, dass man in seiner spirituellen Identität Krishna dient in der spirituellen Welt. So, das ist der Weg des Krishna-Bewusstseins. Der Weg der sechs Devotees. Wir hoffen, sie sind alle übrig am Ende dieses Weges und nicht nur am Anfang, in der Mitte und zwischendurch, sondern auch am Ende. Wir wünschen Ihnen also alles Gute. Daumen drücken wir nicht im Krishna-Bewusstsein, aber wir geben beste Wünsche zu allen. Ich möchte jetzt ein bisschen gezielter über die Einweihung sprechen, die wir jetzt vermitteln. Ich möchte über die Harinam-Einweihung sprechen und über die Brahmen-Einweihung. worin sie sich unterscheiden, worauf es drauf ankommt und so weiter. Bei der Harinam-Einweihung sollte man sagen, ich bin ein Haridas. Ja, das heißt, ich bin ein Diener Haris. Ne? Das ist ganz wichtig. Dieses Verständnis, das soll aber auch bei der Brahmaneinweihung da sein. Wir sind Haridases. Das heißt, wir sind nicht mehr der Genießende. Das ist okay. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir werden zu Dienern hier. Wir werden zu Dienern getauft. Das ist die Einweihung. Hare Krishna. Diese Einweihung hat die Kraft, hat die Fähigkeit, die ewige Natur der Seele zu erwecken. Das passiert dann, wenn der Devoti anfängt, den Nektar zu kosten, der im Chanten der heiligen Namen liegt. Vielleicht habt ihr das mal gemerkt, wenn man wirklich den Nektar des heiligen Namens kostet, vielleicht bei einem guten beim guten Chanten, wie wir es vorgestern gemacht haben im Tempel, wo wir plötzlich ganz nektarmäßig unterwegs waren, dann spürt man in dieser Situation und vielleicht auch in der von Krishna erfüllten Stille danach sehr deutlich, eigentlich bin ich ein Diener Krishna. Eigentlich müsste ich nur das tun hier, chanten, das reicht schon. Man wird ganz einfach und schminkt sich die Illusion ab. Wenn der Devotee also durch die Barmherzigkeit des heiligen Namens anfängt, Nektar zu kosten, dann wird seine ewige Natur erweckt. Dieser Nektar, man nennt es auch Ruchi, beim Chanten der heiligen Namen, ist sozusagen wie Spritzer auf die Seele, Wasserganges-Spritzer auf die Seele, die einen aufwachen. Mensch, ich bin ja Krishnas Diener. Es ist sehr wichtig, beim Chanten der heiligen Namen Nektar zu kosten. Es ist natürlich auch wichtig, das Chanten manchmal aus Pflicht zu tun. Wenn man keinen Nektar kostet, sollte man nicht aufhören zu chanten, wie das manchmal in unserem internationalen Versuch für Krishna-Bewusstsein gemacht wird. Nein, dann muss man weiter chanten mit einem Pflichtgefühl. Aber wenn man richtig aus Liebe chantet, aus dem Gefühl von Nektar, dann wird das unsere Seele erwecken, zum Leben erwecken. So, dieser Nektar kann nur gekostet werden, wenn der Devotee beim Chanten in der Praxis aufhört, Vergehen zu vermeiden. Du kannst niemals den Nektar des heiligen Namens kosten, wenn du weiterhin die 10 Vergehen unternimmst beim Chanten der heiligen Namen parallel dazu. Und solange du Vergehen begehst und somit nicht den Nektar kostet, wird deine Seele niemals aufwachen von dem Schlaf der Illusion, dem Dornröschenschlaf. Deswegen ist es ganz wichtig, die 10 Vergehen beim Chanten der heiligen Namen zu vermeiden. Und ich möchte diejenigen, die erst eingeweiht sind, die werden, diejenigen, die schon erst eingeweiht sind, diejenigen, die noch nicht eingeweiht sind, diejenigen, die auch nie eingeweiht werden möchten, was immer wir für eine Kategorie von Leuten haben, bitten, die 10 Vergehen deutlich zu studieren, sodass wir sie vermeiden in unserem Leben. Und so den Nektar, den Aufwachungsnektar, den Aufwecknektar, den Aufwecknektar, so sagt man im guten Deutsch, kosten können. Gut, ich werde über diese 10 Vergehen nur insofern sprechen, dass ich den Samen der Vergehen erwähne. Man soll mit voller Aufmerksamkeit chanten. Wenn dieses Vergehen vermieden wird, also wenn man mit Aufmerksamkeit chantet, dann wird man sehr leicht den Geschmack des heiligen Namens kosten. Man kann aber nicht mit voller Aufmerksamkeit chanten, wenn man zum Beispiel Vergehen gegen Devotees macht oder weiterhin an materiellen Dingen hängt. Die Vergehen spielen also miteinander oder spielen ineinander hinein und sind verwebt miteinander wie der Stoff eines Hemdes. Wir müssen sie alle vermeiden. Wir können nicht nur an eines denken, was wir vermeiden wollen. Gut. Jetzt möchte ich also zur Einweihung kommen. Die Einweihung wird in unserer Sanskrit-Philosophie als Krishnanushilanam bezeichnet. Es ist eine Aktivität, die in sich das Potenzial hat, die Liebe zu Krishna zum Vorschein zu bringen. Bitte achtet auf diese Formulierung. Krishna und Shilanam sind Tätigkeiten, die in sich das Potenzial besitzen, Liebe zu Krishna zu entwickeln. Es ist nicht so, dass durch eine Einweihung unbedingt Krishna-Bewusstsein entsteht bei den Devotees. Es hat die Potenzialität, die Möglichkeit ist da. Wenn ein Devotee bewusst diese Dinge, die wir behandeln, also zum Beispiel die Dinge beim spirituellen Gärtnern, beobachtet oder befolgt. Diese Dinge, diese Krishna-Nushilanam-Tätigkeiten, das heißt Tätigkeiten, die die Möglichkeit haben, Krishna-Bewusstsein zu entwickeln, werden von Rupa Goswami, unserem Krishna-Gelehrten, zusammengefasst. Er sagt, es gibt insgesamt 64 solcher Tätigkeiten. Man sollte jetzt nicht denken, Krishna Nushilanam, diese Tätigkeiten, die Krishna-Bewusstsein erwecken können, seien begrenzt auf 64 Tätigkeiten. Es sind unendliche Tätigkeiten. Aber es gibt 64 Ausübungen, die erstaunlicherweise anfangen mit der Zuflucht bei einem echten spirituellen Meister. Es gibt einen Vers, der erwähnt wird. Ein echten spirituellen Meister als das Leben und die Seele und den verehrenswerten Deity anzunehmen, das ist wichtig. Der Schüler sollte von ihm lernen, wie man reinen, hingebungsvollen Dienst ausübt. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Hari, die Seele aller Seelen, gibt sich demjenigen, schenkt sich den Devotees hin. Deswegen sollte der Schüler lernen von dem spirituellen Meister, wie er dem Herrn dienen kann, ohne Täuschungen. Und er sollte ein treuer Devotee sein, ein loyaler Devotee, und sollte sehen, dass er den Herrn zufriedenstellt, indem er sich ihm, das heißt dem Herrn, als Schüler darbringt. Also wenn wir zu einem spirituellen Meister gehen, wollen wir uns nicht nur der Person des spirituellen Meisters hingeben. Wir wollen uns Krishna dadurch hingeben. Wer wird sich so Krishna hingeben, indem er sich einem spirituellen Meister und Krishna hingibt? Es wird einer tun, der materielle Überlegungen beiseite lässt. Ein echter Schüler von dem spirituellen Meister und von Krishna, so wird es in diesem Text gesagt, kann nur jemand werden, der nicht mehr am materiellen Leben so hängt. Er muss verstanden haben, sich auf eine Reise macht. Nicht in diese Welt hinein, sondern in die spirituelle Welt hinein. Das ist sehr wichtig. Einweihung ist nichts für Materialisten, mit anderen Worten, sondern für Spiritualisten. So, es fängt also damit an, dass man erstmal die Nichtigkeit des materiellen Lebens versteht, und dann sucht man Zuflucht bei spirituellen Meister und bei Krishna. Dann der zweite Punkt, der zu diesen Krishna-Nushilanam-Tätigkeiten führt, diesen Tätigkeiten, die Krishna-Bewusstsein entfalten können, ist, dass man die Einweihung annimmt und die Unterweisungen. Der dritte Punkt ist, dass man den spirituellen Meister dient mit Vertrauen und Zuversicht. Der vierte Punkt ist, dass man eben den spirituellen Meister nicht isoliert sieht von der Tradition, sondern dass man der ganzen Tradition folgt, das heißt den Befolgen der Spuren Heiliger. Somit ist vermieden, dass sich eine Sekte entwickelt, eine Guru-Sekte, nicht? Die einfach nur einer Person in den Mittelpunkt steht. Nein, nein, diese Person ist zu sehen als ein Diener der Tradition. Und so folgen wir nicht nur ihm, sondern den Spuren der vergangenen Heiligen und der gegenwärtigen. Und das Fünfte ist, dass man den Spiritualmeister Fragen stellt. Ein Schüler sollte Fragen haben, wie kann ich weiterkommen im spirituellen Leben? Das sind die fünf Punkte, die in den Bereich der Bhakti hineinführen. So, diese spirituelle Kultur, man nennt es ja Krishna Nushilanam, die Krishna-Feucht, die also in dieser materiellen Welt ausgeübt wird, sodass man zu Krishna kommt, muss man ausüben unter dem Schutz der Parampara, der Schülernachfolge, der Traditionsfolge. Dann ist man, hat man die Möglichkeit voranzugehen. Gut. Das ist die Punkte, die ich zur Ersteinweihung sagen möchte. Könnt ihr noch? Es kommt jetzt nämlich die Zweiteinweihung. Die ist mindestens genauso lang. Sie haben mir zwar keine Antwort gegeben, aber ich werde trotzdem weitersprechen. Diese Punkte, die wir jetzt in Bezug zur zweiten Einweihung besprechen, sind sehr, sehr interessant. Solche von euch, die gerne nachdenken, werden die Möglichkeit haben, nachzudenken. Diese Zweiteinweihung hat sehr viel zu tun mit einem Begriff, der so wichtig ist in unserem spirituellen Leben. Nämlich die Transformation. Die erste, wir nennen bei in unserer Linie, haben wir eine Harinam-Diksha, das ist auch eine Transformation, und wir haben jetzt eine Gayatri-Diksha, eine Einweihung in das Chanten eines ganz besonderen Mantras, des Gopal-Mantras, Gopal-Gayatri-Mantras. Durch beide Mantren, sowohl den Hare Krishna-Mantra als auch den Gopal-Mantra, kann eine Transformation im Herzen stattfinden. Was jetzt sehr oft fragen die Bodhis, ja, was ist denn mit der zweiten Einwand? Ist die wichtig für mein spirituelles Leben? Oder ist sie vielleicht nicht so wichtig? In den Schriften lernen wir, dass die Zweiteinweihung nicht unbedingt wichtig ist, weil du einfach dadurch, dass du das Chanten des Hare Krishna Mantras zur Vollkommenheit bringst, zurück zu Krishna gehen kannst. Nichts anderes ist wichtig. Wir hören aber, dass um das Chanten des Hare Krishna Mantras zur Vollendung zu bringen, ist es sehr, sehr vorteilhaft, das Gopal Mantra richtig zu chanten. Gut. Und wie das jetzt ist, wollen wir beleuchten, indem wir Jiva Goswami zitieren. Ihr werdet euch jetzt ein bisschen konzentrieren müssen, aber ich glaube, ihr schafft es. Der Shloka, den Jiva Goswami anführt, ist folgender. Janna madeya shavana nukirtanat yat pravanat yat smaranat api kvachit svadopi satya savanaya kalpate kunta punaste bhagavan nudashanat. Ganz zu schweigen von dem spirituellen Fortschritt von Menschen, die die höchste Person von Angesicht zu Angesicht sehen. Also wir behandeln jetzt, wir schauen uns nicht die an, die bereits in der spirituellen Welt Krishna von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir schauen uns die anderen an. Sogar jemand, der in einer Familie von Hundeessern geboren wurde. Er wird augenblicklich befähigt, vedische Opfer darzubringen, wenn er nur einmal den heiligen Namen des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ausspricht oder über den Herrn chantet, von seinen Spielen hört, ihm Ehrbietung darbringt oder sich auch nur an ihn erinnert. Was sehr wichtig ist zu beachten ist, um vedische Opfer auszuüben, musst du eine hohe Entwicklungsstufe haben. Eine Shingapriya hat uns erzählt, wie sie neulich bei einem vedischen Feueropfer war, welches im Kamin ausgeführt wurde von Menschen, die vielleicht noch nicht auf der Stufe von Brahmanas waren. Ne? als dieses Opfer dort ausgeübt wurde, ein vedisches Feueropfer, spürte Nrsimhapriya und ihre Begleiterin sofort, das ist nicht vedisch. Hier ist nicht die Kraft gegenwärtig. Weil die Menschen, die das Opfer ausgeübt hatten, noch nicht auf der Ebene waren. Wir wünschen ihnen alles Gute, dass sie dorthin kommen. Sonst hätten sie es auch nicht im Kaminfeuer oder so. Neben den Zündlis gemacht und ja. So weiter. Hier heißt es, jemand, der die heiligen Namen des Herrn chantet, er kommt auf diese Entwicklungsstufe, wo er als Brahmana angesehen werden ist, wo er die Fähigkeit hat, Opfer auszuüben. Ein Brahmana, wie wir hören, ist in der Lage, das etwas zu tun. Das heißt, er kann zu den Detis gehen, er kann sie verehren, all die vertraulichen Verrichtungen machen und so weiter. Er wird, so ein Brahmana wird man, so heißt es, indem man den heiligen Namen chantet. Es bringt eine Frage mit sich, dann brauchen wir keine Brahman-Einweihung zu geben. Dann können zwei unserer Devotees aufstehen. Wir chanten schon, danke für die Aufklärung, wir gehen jetzt so zu den Deities. Wir machen jetzt so vedische Opfer, denn der Vers sagt das. Die Schriften sagen, um als Brahmana tätig zu werden, ist es trotzdem wichtig, die Zeremonie der Brahman-Einweihung zu haben. Das Sanskrit-Wort Svayanaya Kalpate heißt, die werden fähig, das Opfer zu machen, sind aber noch ein bisschen weniger als Brahmanas, die chanten. Das ist jetzt Jiva Goswami. Einer, der den heiligen Namen chantet, sagt Jiva Goswami, ist wie ein Brahmana-Knabe. Der Brahmana-Knabe ist in der Brahman-Familie geboren worden. Er hat die Möglichkeit, Opferung auszuüben. Doch, damit er Opferung ausüben kann, muss er die Diksha-Zeremonie haben, die ihn zum Brahmana macht. Er ist geboren. Jeder, der also Hare Krishna chantet, hat die Möglichkeit, als Brahmana tätig zu werden. Wenn er sich aber nicht qualifiziert zur Zweiteinweihung, ist er nur wie ein Brahmana-Junge ohne Brahmenschnur und ohne das Wissen. Ist das klar? Oder ist das zu haarspalterisch? Man kann folgen. Gut. Der Chanter des Hare Krishna Mantras ist also wie ein Brahmana-Junge, der noch nicht die Erlaubnis hat, ein Yajna zu machen, bis er die heilige Schnur bekommt. Bis er die Sanskara-Zeremonie bekommt, die Einweihung in das Gopal Gayatri Mantra. Harinam ist also eine unglaubliche Möglichkeit, das Chanten der heiligen Namen, in dem nicht nur, hier wird unser Vedenakademie-Mensch, also Mensch wollte ich nicht sagen, Vedenakademie-Leiter zuhören müssen. Nach den Goswamis ist es so, dass durch das Chanten des heiligen Namens das Prarabdha-Karma, das heißt das manifestierte Karma, was jetzt in Gang ist, zerstört wird. Jemand, der also ein Hundeesser ist, ist plötzlich ein Brahmana-Junge. Eine Umwandlung. Viele spirituelle Schulen sagen, durch die spirituelle Praxis kann das Aparabdha-Karma zerstört werden. Das heißt, das Karma, was noch in der Zukunft kommt. Aber die Vaishnava-Schule unterscheidet sich und sagt, nein, durch das Chanten der heiligen Namen kann auch das Parabdha-Karma vernichtet werden. Ein Chantender kann also seine Familie verändern, seine ganze Natur verändern, seine ganzen Eigenschaften verändern und so weiter. Aber es ist trotzdem nötig, damit er die brahmanischen Zeremonien ausübt, dass er die Brahman-Einweihung bekommt. Der Brahmana-Knabe, also unser James, der ein Schweizer war, Bube war, wieder ein junger Mann war, ich weiß nicht, ob die Eltern alle total Brahmanen waren, wird jetzt zu einem Brahmana-Junge. Sieht schon fast so aus, nicht? Und dann durch eine Zweiteinweihung, wenn er sich dafür qualifizieren kann und wenn es seinem Werdegang entspricht im spirituellen Leben, wird er auch ein Brahmana werden, der die Tätigkeiten ausüben kann, die ein Brahmana ausübt. Hare Krishna. Ich finde das so nektarhaft. Also ich kann mir nicht, jubelt nicht vor Begeisterung. Das ist ein Punkt, den man sich bestimmt auf Kassette vielleicht nochmal anhört, wenn man interessiert ist an diesen Dingen. Ich möchte jetzt zum Ende kommen. Ich möchte euch gerne, damit wir uns richtig bewusst werden über die Zeremonie, ich könnte mir vorstellen, Shyamananda wird schon ganz intensiv. Jetzt werde ich nämlich über die Zeremonie sprechen, Shyamananda, die du heute machen wirst. Hare Krishna. Es gibt ein Vers über Einweihung, es gibt vielleicht noch auch andere, aber ich möchte euch ein Vers über Einweihung aus dem Chaitanya Charitamrita vorlesen. Das heißt es: Dikshakale Bhaktakale Atma Samapan Sekale Krishna Tare Kare Atma Sam Sedeya Kare Tara Chaitananda Maya Aprakita Deha Tanra Charana Bajaya. Über die Transformation. Der Devoti wird von der materiellen Ebene durch die Diksha befähigt, auf die spirituelle Ebene zu kommen. Natürlich hat der Devoti dann immer noch seine bedingte Seite. Das heißt, der Devoti mag noch immer ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Aufstehen. Oder der Devoti mag noch immer die Neigung haben zu mentaler Spekulation oder vielleicht, also ich kenne, keiner von euch ist besonders zanksüchtig, aber die bedingten Seiten mögen noch da sein. Aber der Devotee hat die Möglichkeit, auf der spirituellen Seite, der Ebene der Seele, zu handeln. Es wird sich herausstellen in seinem spirituellen oder ihrem spirituellen Leben, wie weit es den Devotees gelingt, auf der spirituellen Ebene zu bleiben. Sehr oft kommt man leider wieder in die bedingte Ebene zurück und sollte schnell wieder rauskommen, auf die spirituelle Ebene. Es ist noch ein bisschen, wir sind leider am Anfang noch ein bisschen in der Wellenbewegung. Man nennt das die unstetigen hingebungsvollen Dienst. So, meine lieben Devotees, die eingeweiht werden, ich möchte jetzt Hegel zitieren. Hegel sagte einmal, formte den Begriff in seiner Philosophie, sterbe um zu leben. Hare Krishna. Ich möchte hier alle unsere Gäste bitten, genau zuzuhören und nicht etwa zu schnellen, überstürzten Schlussfolgerungen zu kommen. Spirituelles Leben bedeutet, dass etwas sterben muss. Mehr und mehr jedenfalls. Das ist das falsche materielle Ego. Nichts anderes soll sterben. Wir brauchen alles andere. Wir brauchen den Körper, wir brauchen den Geist, wir brauchen unsere Intelligenz, wir brauchen Talente, wir brauchen Hilfe und so weiter. Aber es gibt so etwas im spirituellen Leben und es gibt auch Shlokas im Bhagavatam, die sagen, es ist wichtig, dass etwas stirbt. Diese falsche Persönlichkeit, die nur aufgesetzt ist, wie ein vergammelter Filzhut sozusagen. Das könnte verbrannt werden im Opferungsfeuer. Hare Krishna. Der Mantra, den wir den Brahman eingeweiht nachher im Vertrauten geben werden, nicht in einer, wo die Öffentlichkeit mithört, ist ein sehr powervoller Mantra, der Gopal-Mantra, der den Devoti, der ihn ernsthaft chantet, es gibt vielleicht 10% unserer Brahmanen, die sich darüber Gedanken machen, über den Punkt, den ernsthaft chantet, in die richtige Richtung lenkt, das heißt zurück in die spirituelle Welt. Zurück zu Krishna. So, ich möchte jetzt zum Abschluss kommen und den letzten Punkt meiner Vorlesung geben. In jeder spirituellen Tradition gibt es sogenannte Sanskaras. Sanskaras sind Zeremonien, die einen tiefen spirituellen Eindruck hinterlassen. Es gibt auch die christlichen Sanskaras, zum Beispiel Taufen, sehr schöne Zeremonien und Sakramente, das Abendmahl und so weiter. Jede spirituelle Tradition wird ohne diese Sanskaras, diese Zeremonien nicht auskommen wollen. Ob es nun unsere Tradition ist oder andere Tradition. Wir in unserer Tradition haben insgesamt 5 Sanskaras. Das eine ist, dass wir Tapa praktizieren. Wir nehmen in unserem Leben Regeln an. Unsere Ersteingeweihten werden 4 Regeln versprechen. Das sind Tapa, ist eine Entsagung, die es möglich macht, dass der spirituelle Vorgang greift. Das zweite Sanskara, was wir haben, ist Urdhva Pundra. Urdhva Pundra heißt auf einer Ebene der Tilak, der nach oben geht. Mit diesem Tilak-Zeichen geben wir der Welt, geben wir uns ein Zeichen und der Welt ein Zeichen. Ich bin ein Haridas, ein Diener Krishnas. Wir sind sozusagen, wir haben den blissvollen Stempel von Krishnas Lotusfüßen auf dem Kopf. Wir sind ein Haridas. Super. Auf der anderen Ebene heißt Urdhva Pundra mehr. Ein Pfad, der zum Fortschritt führt. Im Urdhva Pundra Pfad sind zum Beispiel die 64 Krishna Anushilanam Tätigkeiten, die Tätigkeiten, die die Kraft haben, Liebe zu Krishna zu entwickeln, inbegriffen. Der dritte Sanskara, Tapa, Urdhva, jetzt ist Nama, der heilige Name, den wir chanten. Der vierte Sanskara ist der Mantra, das heißt der Gopal Mantra. Und der fünfte Sanskara ist Yaga. Yaga heißt, dass wir vedische Opferungen machen oder die Detis verehren. Die Zweiteingeweihten, für sie ist es ganz wichtig, Detis zu verehren, auf den Altar zu gehen und in der Deti-Verehrung teilzunehmen. Weshalb es wichtig ist, ist, weil durch die Deti-Verehrung unsere physischen und mentalen Bereiche auf Krishna gerichtet werden. Das heißt, unsere physischen Tätigkeiten und auch unsere Denktätigkeiten werden sehr genau sich mit Krishna beschäftigen. Zum Beispiel, wir sehen Krishna, wir berühren Krishna, wir riechen, wir schmecken und wir denken und unterscheiden bei der Deti-Verehrung. Unser Mind und unser Körper wird ganz direkt in Krishnas Dienst beschäftigt, wie wir es als befreite Seelen in unserem spirituellen Körper tun. Deswegen ist Yajna, das heißt die Deti-Verehrung, oder wie es gleich Samananda machen wird, eine Opferdarbringung, in der sich Krishna manifestieren kann, sehr wichtig, weil wir in Kontakt kommen mit Krishna dadurch. So ist die Reinigung möglich, indem wir unsere Sinnestätigkeiten in Krishnas Dienst stellen. Das machen auch die Ersteingeweihten. Und so können wir langsam Anhaftung an Krishna gewinnen und Anhaftung an die Welt aufgeben. Sonst droht immer die Gefahr, dass wir wieder weltlich werden. So, Hare Krishna, das war eine lange Vorlesung, ich weiß. Seid mir bitte nicht übel gesonnen, dass ich so lange gelectured habe, aber ich wollte all das einfach mal sagen, sodass man sich ein gutes Bild machen kann von dem, was man tut oder was wir jetzt tun. Ich möchte alle Devotees bitten, die an dieser Zeremonie teilnehmen, mit ihrem besten Krishna-Bewusstsein teilzunehmen, nicht etwa mit nicht gutem Krishna-Bewusstsein da zu sein, sodass die Zeremonie wirklich etwas sehr Schönes werden kann. Ich möchte euch auch bitten, dass ihr all die Devotees, die eingeweiht werden, ihnen von Herzen alles Gute wünscht. Das ist nämlich sehr wichtig bei einer Zeremonie. In Chaitanya Charitamrita hören wir das, wie als Lord Chaitanya Rupa und Sanatan Goswami einweis sagte, allen Devotees, sie sollten Rupa und Sanatan ihre Gnade zeigen. So, ihr seid alle inspiriert, eure besten Wünsche den Devotees zu geben. Hare Krishna. Ich bin jetzt so richtig in Fahrt. Haribol. Man kann noch viel mehr über die Themen sprechen, aber ich tue hier mal das Buch zuschlagen. Ich möchte dann das Wort an Samananda übergeben. Hare Krishna. Ach so.
Zuerst die Diksha und dann die
Tatsache. Oder das kommt da dann? Ich weiß nicht.
Oh ja. Okay, also wir jetzt haben den Ashman. Das heißt, das ist eine Reinigungszeremonie. Ich werde den Mantra für diese Reinigungszeremonie Wort für Wort vorchanten und ihr könnt es nachchanten und dann werden wir je dreimal einen Tropfen Wasser in die Hand, in die rechte Hand nehmen und dann die Hälfte trinken, die andere Hälfte weggeben und dann Schwedisch nur sagen. Om Apavitra
Apavitra
Apavitrova
Apavitrova
Sarvavastam
Sarvavastam
Gatopiva
Gatopiva
Yaksmare
Yaksmare
Pundarikaksham
Pundarikaksham
Sabhayavyantara
Sabhayavyantara
Shuchi
Shuchi
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu Om Apavitra
Apavitra
Apavitrova
Apavitrova
Sarvavastam
Sarvavastam
Gatopiva Yaksmaret
Yaksmaret
Pundarikaksham
Pundarikaksham
Sabhayavyantara
Sabhayavyantara
Shuchi
Shuchi
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Om Apavitra
Apavitra
Apavitrova
Apavitrova
Sarvavastam
Sarvavastam
Gatopiva
Gatopiva
Yaksmaret
Yaksmaret
Pundarikaksham
Pundarikaksham
Sabhayavyantara
Sabhayavyantara
Shuchi
Shuchi
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu
Shri Vishnu